English Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polski Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Sonntag, der 29. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu unserer halbstündigen Sendung. Heute werfen wir einen Blick auf Österreich. Einige behaupten, dass sich Russland bei seinen Desinformationskampagnen in der kleinen Alpenrepublik nicht besonders anstrengen muss, da viele Österreicher Moskau mit großer Sympathie, wenn nicht sogar mit Dankbarkeit betrachten. Viele Europäer erinnern sich doch immer noch an die ehemalige Außenministerin Karin Kneißl, die mit Wladimir Putin tanzte. Doch wie eindeutig sind die politischen Sympathien der Österreicher tatsächlich? Und wie hat sich die Haltung der österreichischen Entscheidungsträger nach dem russischen Angriffskrieg verändert? Darüber sprechen wir in der heutigen Sendung. Wir beginnen mit einem kurzen historischen Blick auf die russisch-österreichischen Beziehungen seit dem 19. Jahrhundert.
So, das ist natürlich eine lange und komplizierte Geschichte.
Professor Piotr Schlanta, Polnische Akademie der Wissenschaften, Zentrum in Wien.
Aber erstens, die beiden Staaten waren die Großmächte, mit die Kaiser auf der Spitze, mit die konservative Weltanschauung. Und am Beginn des 19. Jahrhunderts, die beiden Kaisermächte waren natürlich verbunden. Es gab eine lange Geschichte von Kämpfen gegenüber Napoleon in napoleonischen Kriegen. Später 1815 Wiener Kongress und Österreich zusammen mit Russland und anderen Großmächten haben die neue politische Ordnung in die ganze Europa vorbereitet und ins Leben eingeführt. Diese Beziehungen begann sich zu verschlechtern während der Revolution 48 oder nach dieser Revolution. Aber während dieser Revolution, es gab eine riesige ungarische Nationalerhebung, einen Krieg zwischen Ungarn und Habsburger Monarchie. Und im Mai 1849, die Gesamtstadt Österreich wurde von der russischen militärischen Intervention gerettet, ja. Zum Beispiel, es gab die polnischen aufständischen Truppen in Ungarn, damals unter Józef Bem, polnischer General. Und ohne diese militärische Intervention von Russland in Stärke von 200.000 Soldaten, die durch Galizien und Karpaten in Ungarn gekommen sind, wurde höchstwahrscheinlich Österreich in diesem territorialen Bereich nicht mehr existiert. In den ersten Jahren nach der Revolution 48, Russland betrachtete Österreich als, kann man sagen, eine Vassalstadt, ja, zum Beispiel die junge Kaiser Franz Josef I. reiste nach Warschau 1850, um sich mit Zar zu treffen. Aber die wirkliche Machthaber in Wien, Felix Schwarzenberg, österreichischer General, hat gesagt, dass wir werden Russen unsere Undankbarkeit bald zeigen. Und natürlich ein paar Jahre später, es gab die Krimkrieg zwischen Russland und westlichen Mächten, Frankreich, Großbritannien, Sardinien und auch Türkei. Und aus der Perspektive von St. Petersburg, Österreich wurde betrachtet als eine verbündete Stadt. Aber österreichische Regierung hat gesagt, dass im Fall, dass die Russen werden die militärische Tätigkeit auf Balkanhalbinsel durchsetzen, so sie überschreiten die Donaumündung, Österreich wird sich zur antirussischen Koalition eingliedern. Ja, so die russische Elite waren einfach schockiert über diese Undankbarkeit. Sie werfen den Österreichischen da, sie benutzen die jesuitischen Methoden in die Diplomatie, dass sie haben Russland einfach verraten in Stunde der Gebot. Und diese Beziehungen in zweiter Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch wegen der mehrfachen Krisen auf der Balkan-Halbinsel, wurden ziemlich schlecht. Und auch deswegen 1879 schloss Österreich, schon Österreich-Ungarn, nach diesen konstitutionellen Reformen und deutschen Kaiserreich, die zwei Punkte, gegen die Russland gerichtet war.
War die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ein tiefer Schnitt in der österreichischen Geschichte und in der Geschichte der Beziehungen zwischen Wien und Moskau? Noch im 19. Jahrhundert war es ein Zusammenspiel zweier Weltgroßmächte eigentlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg sahen die größten Verhältnisse und politischen Verhältnisse völlig anders aus.
Ja, die Verhältnisse sind natürlich ganz andere, die Größenverhältnisse sind anders.
Professor Christoph Augustinowitsch, Institut für osteuropäische Geschichte, Universität Wien.
Österreich stand an der Seite des nationalsozialistischen Deutschland. Über die Freiwilligkeit hat man ja viel diskutiert, über die Frage, ob Österreich ein Opfer des Nationalsozialismus war oder nicht, auch in vielerlei Hinsicht auch mit an der Politik beteiligt. Es hatte natürlich Auswirkungen darauf, dass Europa, ein Großteil Europas, der bis 1918 zur Habsburger Monarchie gehört hat, also zu Österreich im weiteren Sinn, war ja jetzt Teil des östlichen Europa, hinter dem Eisernen Vorhang Teil der sowjetischen Einflusssphäre. Also ich würde sagen, 1918 hat, oder das Verhältnis ist nicht nur dadurch geprägt, dass 1918 die Habsburger Monarchie zerfallen ist, die Habsburger Monarchie, also Österreich zu einem Kleinstaat wurde, im Gegensatz zu Russland oder später zur Sowjetunion, sondern auch 1945 dadurch, dass ein großer Teil des Gebiets, das ehemals Österreich gewesen war, nun abgeteilt wurde vom westlichen Europa. Also durch diesen eisernen Vorhang, der durch Europa verlief, der ja auch ganz stark durch die Gebiete des alten Österreich durchverlief.
Österreich wurde reduziert zu einer kleinen Stadt in Alpenregion. Das war keine Großmacht. Stadt, die sehr stark geschuldet war nach dem Krieg mit heftigen politischen Konflikten zwischen Rechten und Linken. Zum Beispiel in Wien regierte die Sozialdemokratische Partei Österreich und deswegen man nannte Wien das Rote Wien. Und die im Land überall außer Wien regierte Österreichische Volkspartei, also nur Christdemokraten und auch nach, wenn ich kann mich richtig erinnern, nach 1922, nach der Zerbrechung von die Große Koalition, auch eine föderale Regierung wurde von die ÖVP dominiert. Spät kommen auch die Austrofaschismus mit Engelbert Dollfuss, so ein Diktator, die versucht, die österreichische Staatlichkeit zu behalten zwischen Großdeutschland und Nazi-Deutschland und Italien. So aus die sowjetischen Sicht, das war keine große Partner als der Erste Weltkrieg, aber trotzdem natürlich die Kommunisten wollen Kommunismus überall in der Welt promovieren und auch hier in Österreich im Februar 1934 ausbrach hier ein paar Tage dauernde Aufstand von die Linke, sogenannte Februarkämpfe zwischen Schutzbund, das waren die paramilitarische Einheiten von Sozialdemokraten und die Regierung, und Sozialdemokraten haben verloren und ein paar Tausend von Schutzbünder kommen in Exil nach Sowjetunion und auch nach dem Zweiten Weltkrieg und die letzte Phase von dem Zweiten Weltkrieg, diese Schutzbünder wurden auch die nach Österreich zu schicken, um hier einen Aufstand gegen die Nazi zu organisieren. Man vergisst ziemlich oft, dass Österreich, wie haben Sie schon erwähnt, wurde auch wie Deutschland auf vier Teilungszonen geteilt und auch Wien wurde in vier Teilungszonen auch geteilt und auch bis heute wie in Berlin, wir haben auch hier in Wien ein riesiges sowjetisches Monument aus 1945, ein schönes Zitat von Josef Wissarionowitsch Stalin auch drin. Österreich hatte mehr Glück als Polen, nämlich nach Tod von Josef Stalin, die neue Machthaber in Moskau, entschied sich, Österreich zu verlassen, unter einer Bedingung, dass Österreich wird nicht Nordatlantischen Pakt einschließen. In Oktober 1945 in Belvedere in Wien, wieder gebaute Belvedere, wurde der sogenannte Stadtpakt unterzeichnet. In diesem Stadtpakt steht, dass alle vier Gewinnermächte aus dem Zweiten Weltkrieg verlassen das Territorium Österreich und deswegen Österreich wird wie immer ein neutraler Staat zu bleiben und auch deswegen Österreich profitierte in den nächsten Jahren, weil in Wien wurde eine der Zentren von Vereinten Nationen erstens und Österreich war ein freies Land, eine Demokratie, freie Wirtschaft und so weiter und so fort. So deswegen, so obwohl dieser eiserne Vorhang ging nicht weit von Wien, aber Österreich bleibt ein Teil von westlichen Europa.
Ich würde sagen, der Osten Europas ist generell in der Wahrnehmung Österreichs deutlich marginalisiert gegenüber der Wahrnehmung des Westens und des zentralen Europa. Wenn es aber, und das ist vielleicht aktuell vielleicht das noch größere Problem, wenn es aktuell wahrgenommen wird, das östliche Europa, dann ganz stark als Russland. Das ist das Problem. Also gerade die kleinen, in irgendeinem Sinn kulturell osteuropäischen, slawischen Nationen und ihre Traditionen werden sehr reduziert wahrgenommen. Je näher an Russland sie sind, desto weniger wird ihnen vielleicht Legitimität zugestanden. Und das ist momentan auch ein bisschen das Problem in der Einschätzung der Stellung der Ukraine. Für eine, nicht für alle, aber für einen erheblichen Teil der Österreicherinnen und Österreicher. So kommt es mir vor.
Das heißt, der Osten wird pauschal als Russland verstanden oder die Sphäre des russischen Einflusses.
Ja, in vielerlei Hinsicht, ja. Von vielen, ja. Also nicht von mir natürlich, nicht von meinen Kolleginnen und Kollegen, aber von vielen Leuten, ja. Und in dem Sinn wird dem auch eine gewisse Legitimität zugestanden, dass die russische Außenpolitik hier sozusagen Einfluss sich sichert, der immer zugestanden sei, ja. Richtig.
Was man auch vielleicht hier betreuen könnte, ist das...
Malvina Talik, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für den Donauraum und Mitteleuropa.
Österreich eigentlich sehr spät mitbekommen hat, dass Russland als Land so gewalttätig sein kann. Was ich hier damit meine, ist, dass es war ziemlich klar schon nach 2014, dass Russland in der Ukraine einen Krieg begonnen hat. Nichtsdestotrotz war der erste Auslandsbesuch Wladimir Putins in Österreich. Und zwar nur ein paar Monate oder sogar wenige Wochen nach der Annexion der Halbinsel Krim. Und was auch etwas schockierend sein kann, ist, dass damals ist es zu einem Treffen mit dem Chef von der OMV, das ist eines der größten österreichischen Unternehmen, ein Erd- und Ölkonzern. Und dann hat dieser Direktor der OMV gesagt, naja, ich kann Sie, Herr Präsident, schon zum dritten Mal hier willkommen heißen, weil er schon über 10 Jahre der Chef da war. Darauf hat Putin gelacht und gesagt, naja, das ist eine Diktatur. Und dann haben alle gelacht, inklusive den damaligen Präsidenten Heinz Fischer. Diese Witze sind auch weitergegangen. Und warum sage ich, dass es schockierend ist? Das ist wirklich nur ganz kurz nachdem der Krieg in der Ostukraine ausgebrochen ist und nachdem die Krim annektiert wurde. Danach war Putin mindestens noch 2-mal in Österreich. Und zwar im Jahr 2018. Zum ersten Mal war das auch ein Staatsbesuch, auch nicht umstritten, weil Putin schon damals in Russland ganz stark gegen die Opposition im Lande gehandelt hat. Und nichtsdestotrotz hat der Präsident Alexander Van der Bellen auch betont, wie viel Vertrauen es zwischen Österreich und Russland gibt. Das zweite Mal war auch im Jahr 2018, das war im August, das war damals ein privater Besuch. Und zwar, weil die österreichische Außenministerin Karin Kneißl geheiratet hat und Wladimir Putin als einen Freund zu dieser Hochzeit eingeladen hat. Und was schockierend war, dass nach dem Tanz mit Wladimir Putin sie geknickt hat. Und dieses Bild wurde dann international sehr kritisiert, weil es hat schon so ausgesehen, als ob sie sich dem Wladimir Putin und Russland unterwürfig gemacht hätte. Karin Kneißl lebt derzeit in Russland, in St. Petersburg. Sie ist Leiterin eines Thinktanks dort. Also sie ist eine Mitstreiterin von Wladimir Putin geblieben.
Sie haben gesagt, dass sich die Österreicher relativ spät ein Bild von der russischen Brutalität gemacht haben. Womit hängt es zusammen? Ist es eine gewisse Russland-Träumerei oder ist es halt ein komplettes Desinteresse dafür, was im Osten passiert? Oder ist es Einfluss der russischen Propaganda?
Es ist schwer, diese Frage eindeutig zu beantworten. Ich glaube, erstens, Russland liegt einfach zu weit. Man versteht deswegen auch Russland nicht, man nimmt die Gefahr anders wahr, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand in Österreich wirklich glaubt, dass Russland Österreich direkt bedrohen könnte oder angreifen könnte. Über Jahrzehnte hinweg hatten beide Länder eine sehr enge wirtschaftliche Zusammenarbeit. Österreich war auch das erste westliche Land, das Gas aus Russland importiert hat. Und das war auch zu einem sehr guten Preis. Und deswegen, ich nehme an, diese gute wirtschaftliche Zusammenarbeit, sehr viele Investitionen seitens Österreich in Russland dazu beigetragen haben, dass die wirtschaftlichen Gewinne alles andere verblendet haben.
Aus österreichischer Perspektive sieht man das noch einmal speziell. Es gibt da das historische Thema, das historische Spezifikum, nennen wir es so, der Neutralität, der immerwährenden Neutralität, also dieser Verpflichtungen natürlich des österreichischen Staatsvertrages, dass Österreich hier keinem spezifischen Bündnis beitritt, was natürlich momentan groß diskutiert wird. Die Beziehungen zu Russland waren ja immer spezifisch oder zur Sowjetunion waren ja immer spezifisch über dieses Postulat der Neutralität seit 1955, seit der Räumung, seit der Preisgabe eben dieser Idee oder dieser Politik der Besatzungszonen. War das der Preis dafür? Also Österreich sagt, man hatte da ja immer großes Glück in seiner Außenpolitik. Österreich hat dann ab den 70er Jahren, vor allem unter Bruno Kreisky, ja diese Rolle einer sehr aktiven, für einen kleinen Staat sehr aktiven Außenpolitik auch gespielt, dieser Versöhnungspolitik, und das ist so ein bisschen der Nimbus, unter dem Österreich da heute ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen leidet, aber was spezifisch ist für das Verhältnis Österreichs zu Russland im gesamteuropäischen Kontext, nennen wir es vielleicht so.
Diese Situation, diese Neutralität wurde von österreichischen so Politikern sehr klug, ja, benutzt, um die Position von Österreich zu stärken. Ja, dieses Denkmal der sowjetischen Befreier ist bis heute ja erhalten und ist am Anfang des Krieges gegenüber Ukraine im 2022 wurde stetig von der Polizei beschützt, um keine Inzidente dann zu passieren. Diese Beziehungen waren ja vielleicht nicht kordial, aber besonders was die Wirtschaft betrifft, wirklich sehr stark. Nur Russland vor dem Ausbruch des Angriffskriegs gegenüber der Ukraine, Österreich kaufte, ich glaube, 80% oder über 80% seiner Gas aus Russland, und diese Prozedere dauerte noch während des Krieges. Das wurde, wenn ich mich nicht irre, noch vor 2 Monaten Zustand war. Auch die, zum Beispiel, soviel ich weiß, natürlich, ich bin kein Spezialist auf diesem Gebiet, das nehme ich einfach aus die Medien, aber auch Raiffeisen Bank war diese finanzielle Institution, die Russland ja benutzt, um die finanziellen Kontakte trotz des Boykottes mit westlichen Partnern zu halten. Ja, so, obwohl natürlich Österreich unterstützt Ukraine in diesem Krieg, aber aus wirtschaftlichen Gründen behielten ziemlich ja, gute wirtschaftliche Beziehungen mit Russland.
Und hat der Ausbruch des offenen Krieges vor fast 3 Jahren die Sachlage irgendwie beeinflusst oder irgendwie verändert?
Ich glaube, das Bedürfnis zu helfen ist groß, war vor allem am Anfang groß. Also es gab schon so etwas wie eine pro-ukrainische Sympathiewelle, würde ich sagen. Sowas wie eine enthusiastische Welle, eine pro-ukrainische. Allerdings, wie gesagt, immer vor dem Hintergrund der Frage dieser Einflusssphären. Ja, ich meine, es wurde das auch sehr stark immer verhandelt darüber, dass das doch einmal Habsburger Monarchie war, was ja eigentlich auch wieder so ein Reflex des Denkens in Einflusssphären ist. Ja, also gerade über die imperiale Vergangenheit hat man sich dessen besonnen, was realpolitisch durchaus positive Konsequenzen hatte, gerade für die westliche Ukraine, wo es viele Kooperationen gibt, wo es viel Hilfestellungen gibt, wo viel gespendet wird. Aber sozusagen das Denken ist doch sehr stark imperial dominiert, würde ich sagen. Nach wie vor die Landkarten sind vom Bild imperialer Zentren gezeichnet. Ja, also die alte europäische Pentarchie, also London, Paris, Berlin, Wien, St. Petersburg, das prägt nach wie vor sehr stark das Bild, und alles, was dazwischen wird, wird eher so als störender Zwischenraum wahrgenommen, kommt mir manchmal vor.
Ja. Für Österreich war der russische Angriffskrieg eigentlich eine große Zeitenwende, weil bis zu diesem Zeitpunkt hatten beide Länder eine sehr gute, sehr enge Beziehung, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Das Jahr 2022 stellt deswegen eine Zäsur dar. Also danach hat es genug politischen Willen gegeben, um zu sagen, dass wir, also wir Österreicher, eindeutig auf der Seite der Ukrainer sind. Also man hat sich sehr stark für die Ukraine positioniert. Österreich ist ein neutrales Land. Die Regierung hat aber gesagt, dass die Neutralität bedeutet nicht, dass man wertneutral ist. Deswegen unterstützt Österreich die Ukraine nicht militärisch, aber liefert eine humanitäre Hilfe. Wobei auch hier muss man sagen, dass es eine Kritik gibt, dass Österreich noch mehr die Ukraine unterstützen könnte. Auch deswegen, weil sehr viele österreichische Firmen in Russland nach wie vor geblieben sind. Und auch, weil das russische Gas nach Österreich sehr lange geflossen ist. Und sogar dadurch hat Österreich sehr große Gewinne erzielt. Und die seien viel höher als das, was man der Ukraine angeboten hat. Es gibt auch sehr viele Länder in der EU, die die Ukraine viel mehr unterstützen. Also ich meine hier die humanitäre Hilfe, wie etwa die Niederlanden oder Belgien.
Ja, ich glaube, die Antwort dazu ist sehr schön gegeben mit dieser damals etwas auffälligen Aktion des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer, der ja in den ersten Wochen des Krieges, so in der frühen Mitte 22, einmal nach Moskau gereist ist und sich da ein Bild vor Ort machen wollte, wo die Welt damals gestaunt hat über diesen doch sehr, 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 sehr überraschenden Schritt damals. Und damals kam die Reaktion seitens Moskaus, dass Österreich hier als Vermittlungspartner nicht zur Verfügung oder nicht in Frage kommt, weil eben zu klein ist. Ja, also man nimmt Österreich, glaube ich, seit 1945 doch als sehr reduziert, als sehr klein wahr, als, wenn man so will, Verlierer der Geschichte. Ja, also das, glaube ich, ist das Bild, das man hat von Österreich. Noch dazu kam natürlich, dass man sich, glaube ich, von Österreich mehr Sympathie, mehr Unterstützung erwartet hätte im Sinne der Neutralität, unter Anführungszeichen, die ja damals gerade in den ersten Monaten doch ausgeblieben ist. Also gerade vor dem Hintergrund des gesamteuropäischen Enthusiasmus war Österreich relativ zurückhaltend, aber aus Moskauer Perspektive doch noch immer zu stark europäisch sympathisierend mit der EU zum Beispiel.
Ja. Inwieweit kann man neutral bleiben, wenn man Mitglied der Europäischen Union ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich sagen manche, dass schon damit hat Österreich aufgehört, total neutral zu sein. Im Hinblick auf diesen Krieg sagt die aktuelle Regierung, wir sind nicht wertenneutral. Also alles andere ja, aber auf Werte dürfen wir nicht verzichten. Etwas ganz anderes behauptet aber die rechtspopulistische FPÖ. Weil für die FPÖ ist sogar die aktuelle Unterstützung für österreichische Unterstützung für die Ukraine schon eine grobe Verletzung der Neutralität. Die sehen sogar die Teilnahme der Österreich an Sanktionen als Teil eines Wirtschaftskrieges. Und sie meinen, dass dadurch ist Österreich einfach nicht mehr neutral.
Das heißt, die FPÖ wünschte sich eine engere Zusammenarbeit mit Russland, koste es, was es wolle.
Genau, koste es, was es wolle. Absolut. Also das ist eine Partei, die auch eine enge Beziehung zu Russland schon vorher hatte. Also die FPÖ hat mit der Partei von Wladimir Putin auch einen Vertrag unterzeichnet. Theoretisch ist der abgelaufen, aber das ist, was die FPÖ uns sagt. Und ideologisch gibt es sehr viele Ähnlichkeiten, also auch diese traditionelle Vorstellungen vom Alltag, vom politischen Leben, diese starke Hand, der Schwerpunkt auf nationale Interessen und so weiter und so fort. Also in gewisser Maße, glaube ich, war vorher Wladimir Putin vielleicht fast ein Vorbild für die FPÖ. Also jetzt sagt die Partei das natürlich nicht mehr so deutlich. Aber man muss dabei auch sagen, als Volodymyr Zelensky ein Videotreffen mit den Parlamentariern im Nationalrat hatte, das war im März 2023, sind alle FPÖ-Abgeordnete aus dem Saal ausgegangen. Sie haben den Saal verlassen und das war auch aus Protest. Also sie waren der Meinung, dass das auch eine Verletzung der Neutralität sein sollte.
Ein Vertrag mit Putin auf gar keinen Fall, eine Videokonferenz mit Zelensky doch.
über Teile der deutschen Gesellschaft sagt man, sie wäre, und auch die Politik sagt man, sie wäre Russland-affin. Wie ist es in Österreich? Was denken die Österreicher von Russland?
Viele stehen noch unter Schock nach dem, was passiert ist, weil sie hatten nie geglaubt, dass Russland die Ukraine angreifen könnte, dass es zu einem Krieg kommen könnte. Und viele müssen das irgendwie noch verdauen, dass das möglich war. Also vorher war das Bild von Russland sicher eher positiv. Ich glaube, jetzt ist es nicht so sicher nicht so eindeutig. Es gibt sicher noch viele Leute, die russlandsaffin sind. Aber viele überdenken vermutlich diese Wahrnehmung. Es ist auch, glaube ich, etwas schockierend für die Russen, für den Kremlin, dass Österreich sich doch für die Sanktionen entschieden hat und sie unterstützt hat. Und das muss man sagen, es gibt einen politischen Willen und Unterstützung für die Ukrainer. Wenn wir auf die Nachbarschaft Österreich schauen, sprich Ungarn, sprich die Slowakei, wir sehen, dass es nicht immer so sein muss. Das muss nicht der Fall sein. Ja, Viktor Orban reist gerne nach Moskau, setzt sich gegen Sanktionen. Robert Fico hat schon jetzt angekündigt, dass er nächstes Jahr nach Moskau reisen wird, um gemeinsam mit Wladimir Putin das Ende des Zweiten Weltkrieges zu feiern. Und Österreich ist in dem Fall wirklich weit von so einer Stellungnahme entfernt. Und ich nehme an, dass solange wir diese Regierung haben, auch die neue, wo die ÖVP unter Karl Nehammer der Großkoalitionspartner ist, dann werden wir auch wahrscheinlich diese Stellungnahme nach wie vor haben.
Da wir uns in Wien befinden, dürfen wir die Kultur nicht außer Acht lassen. Können Musik und Literatur als Propagandamittel verstanden werden? Die Antwort auf diese Frage finden Sie in der neuesten Folge unserer Podcast-Serie Fakebusters. Schauen Sie vorbei auf auslandsdienst.bl. Ich bin Jakob Kukla, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
English language stream of Polish Radio External Service coming to you from Warsaw. Follow our 24-hour webcast on polskieradio.pl/en. Listen on the go using the Polskie Radio mobile app. Select the chosen broadcast by our partner stations, cable networks, and on satellite in Europe, North America, Africa, Asia, and the Pacific. Listen on the World Radio Network to Europe at 20 hours CET or English to North America at 5 and 20 hours CET. English to Africa, Asia, and the Pacific at 5 and 20 hours CET. You can also try us on 1386 kHz via Radio Baltic Waves at 14 hours CET. Download Polish Radio External Service podcasts in English from our homepage, YouTube Music, Spotify, Apple, or TuneIn. For more details, check out radiopoland.pl or polskieradio.pl/en. Stay with us on Polish Radio External Service.